Hallo, ich bin die Viktoria Preining, ich bin 35 Jahre jung, arbeite bei Welt der Frauen und ich bin Journalistin geworden, weil ich das einfach immer schon sein wollte, von klein auf.
Was bedeutet Journalismus? Wie steht es um jenen in Oberösterreich und wohin entwickelt sich die heimische Branche? Mein Name ist Wolfgang Jehofer und im Auftrag des Oberösterreichischen Presseclubs versuche ich, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. In dieser Staffel lege ich 5 Folgen lang den Fokus auf die Next Generation. Einerseits bitte ich diese Menschen zum Gespräch. Andererseits habe ich auch, so wie es sich journalistisch gehört, vor Ort in den jeweiligen Redaktionsräumen recherchiert. Lehnen Sie sich also zurück und tauchen Sie ab in die Welt des Jungjournalismus in Oberösterreich. Liebe Viktoria, vielen lieben Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Wie würdest du dich denn selbst charakterisieren?
Oh, schwierig.
Schwierig?
Als jemand, der sehr neugierig ist, der gern hinter die Kulissen schaut, gerne nochmal nachfragt, die auch nicht ungern frech ist. genau. So viel gibt es da gar nicht zu sagen.
Ich habe dich ja in der Redaktion besucht.
Ja.
Und habe natürlich auch mit deinen Kolleginnen gesprochen.
Okay.
Und wie die charakterisieren, das hören wir uns jetzt an.
Die Vicky zeichnet sich aus dadurch, dass sie eine hohe Flexibilität aufweist.
Sie ist enthusiastisch und sehr schlau und hat auch einen guten Riecher dafür, was eine gute Geschichte ergibt.
Die Vicky ist ein irrsinnig starker Charakter, der sich irrsinnig leidenschaftlich für Frauenthemen einsetzt und das wirklich und auch super informiert ist, jede Woche mit irgendeinem Stoß Bücher daherkommt. Die Vicky ist eine sehr flexible Kollegin, sehr spontan. Sie macht gerne Auswärtstermine und ist auf Veranstaltungen unterwegs.
Die Vicky ist eine tolle Kollegin, weil sie eigentlich sehr bereit ist, wenn irgendwo Not am Mann ist, einzuspringen. Sie ist immer gut zum Kooperieren, sage ich mal. Man kann mit ihr über alles reden.
Sie ist sehr straight, aber gleichzeitig auch irre sensibel, auch wenn es um die Sprache geht, was uns wir halt als Qualitätsjournalismus sehr auf die Fahnen schreiben, dass man sehr sensibel und vorsichtig mit Themen umgeht.
Sie kann auch sehr jung denken.
Sie bringt auch immer wieder eigene Ideen ein und ist für Social Media die Schnittstelle. Also sie ist da sehr bedacht darauf, dass das alles passt, kann sie aber auch wirklich ins Zeug legen, wenn es darum geht, da was durchzusetzen, Interessen zu transportieren oder Themen zu transportieren.
Sie ist sehr quirlig und immer am Drücker und schnappt die neuesten Nachrichten auf und weiß über sehr viele Dinge gut Bescheid.
Die Vicky ist auf jeden Fall eine leidenschaftliche Journalistin, die mit vollem Einsatz in ihrem Arbeitsbereich unterwegs ist.
Und das ist eigentlich das, was wir an ihr sehr schätzen.
Hast du dich wiedererkannt?
Da und dort, ja. Das hat mich sehr gefreut. Das ist ein sehr schönes Feedback, das ich sehr schätze von sehr großartigen Kolleginnen.
Wie war es bei dir? Gehen wir mal am Anfang zurück zu deinem Werdegang. Wann ist dir eigentlich der Journalismus so mal ein bisschen aufgefallen? Hat es da einen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, oh, das interessiert mich eigentlich?
Den gibt's. Also das große Vorbild war da sicher mein Großvater. Mein Großvater ist eigentlich jeden Tag entweder kurz vor Mittagessen oder auch schon in der Früh mit der großen Zeitung da gesessen und hat die studiert und zwar sehr genau. Und am Abend war natürlich immer um 8 Uhr eine Nachrichtensendung Pflicht. Das war das eine, also Nachrichten, was sie in der Welt tut, war bei uns in der Familie wichtig und ist auch diskutiert worden. Also ich bin vor allem mit einem sehr großen politischen Interesse aufgewachsen. Also bei uns hat es wirklich heftige Diskussionen, aber faire. Also ich habe da schon mitbekommen, wie wichtig es ist, unterschiedliche Meinungen zuzulassen und die auch anzuhören, weil es passiert einfach, die jüngere und die ältere Generation hat nicht dieselbe Ansicht. Da hat es schon begonnen. Mir hat es selber immer gefallen, die großen Zeitungen durchzublättern. Was steht da denn auf der ersten Seite? Was tut sie? Das war für mich immer ganz was Aufregendes und Spannendes. Und es hat dann auch in der Schule die Möglichkeit gegeben, für die Zeitung, ich glaube, es war eine Tageszeitung, Kommentare zu schreiben. Und das habe ich wirklich bald und sehr gern gemacht. Also Kommentare und Artikel schreiben waren auch in der Schulzeit meine Lieblingsbeschäftigungen. Allgemein die Sprache, das hat mich einfach fasziniert. Sicher war es am Anfang eher ein politischer Aspekt, der mich angetrieben hat, aber es ist dann immer mehr auf dieses Journalistische, da hat es immer mehr hinentwickelt, dass mich das viel mehr interessiert hat noch.
Hast du eine Ausbildung dann genossen?
Ich habe die Oberösterreichische Journalistenakademie gemacht, also die Summer School habe ich gemacht, die ich sehr genossen habe. Also das waren wirklich 2 Wochen intensiv Drilltraining mit ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Aber das war so wertvoll, weil du wirklich aus jedem Eck des oberösterreichischen Journalismus Experten und Expertinnen gehört hast, die dich wirklich praktisch an das Ganze herangeführt haben. Und in der Folge habe ich dann die Lehrredaktion gemacht, wo man ja auch durch die verschiedensten oberösterreichischen Redaktionen durchgehen darf.
Wie alt warst du da?
Da war ich 26.
Und bis dahin hat Journalismus keine Rolle gespielt?
Es hat mich interessiert immer, aber mir ist nach der Matura sehr abgeraten worden vom klassischen Journalismusstudium, also von Kommunikationswissenschaften. Also bei uns war damals so die Linie, das studiert irgendwie jeder und das Studium für sich alleine, das bringt nichts, man sollte lieber was anderes machen. Und ich habe mich dann für JUS entschieden an der Kepler-Universität in Linz und habe das auch lange sehr ernsthaft nachverfolgt und habe aber bald gemerkt, das ist nicht meine Welt. Also das war spannend und wirklich, ich habe ganz viel gelernt, das in meinem journalistischen Kontext sehr viel hilft. Also über Rechte bis hin zu Verfahren natürlich, wenn man dann bei Gerichtsverfahren zuschauen dürfen hat später. Aber es war einfach nicht mehr würde und dann ist dieses journalistische Thema immer stärker geworden. Also ich habe dann irgendwie selber schon nebenbei einen kleinen Blog für meine Eishockey-Leidenschaft geführt und bin dann ganz durch Zufall auf die Journalistenakademie aufmerksam gemacht worden und habe mir gedacht so, und wenn, also wenn, wann nicht jetzt? Und dann bin dann einfach gesprungen.
Der Alltag im Journalismusleben ist nie gleich. Der Besuch bei Victoria sollte, alleine schon wegen des nicht täglichen Erscheinungsrhythmuses des Magazins Welt der Frauen, in der Kategorie ruhig ablaufen. Denn als ich wie verabredet am frühen Nachmittag die Redaktion besucht habe, holt sie mich vom Empfang ab und zu zweit marschieren wir in den Konferenzraum. Einmal wöchentlich sitzen die Damen an U-förmig platzierten Tischen beisammen und gehen die wichtigsten Dinge durch. Egal ob geschäftlich oder inhaltlich, alles Relevante für das Magazin wird hier entschieden.
Welche Voraussetzungen sind deiner Meinung nach unumgänglich, wenn man als Journalist arbeiten will?
Genauigkeit, Sachlichkeit, Leidenschaft, Neugier. Aber ich glaube wirklich am wichtigsten, so hat sich das für mich herauskristallisiert, ist eine Genauigkeit und auch ein kritisches Denken und den Willen, genauer hinzuschauen und auch einmal ums Eck zu schauen und nicht immer gleich die erste Antwort ist das einzig Wahre wahrzunehmen, sondern kritisch zu sein, nachzufragen und sich vor allem auch gut vorzubereiten.
Du bist jetzt nicht direkt bei der Welt der Frauen gelandet, sondern du warst im Wochenzeitungsgeschäft. Welchen Einblick hast du da mitgenommen, von dem du jetzt profitierst?
Profitieren von, das eine ist einmal dieser regionale Aspekt, den dir einfach eine Wochenzeitung sehr viel besser vermittelt, weil du ja immer für einen bestimmten Bezirk arbeitest. Da hast du auch sehr viele Kontakte, du kommst auf sehr viele versteckte Projekte, Menschen drauf, die du im großen Ganzen wahrscheinlich oft übersehen würdest, leider. Da kriegst du auch irgendwo eben dieses Gefühl mit, einmal nach Underdogs zu suchen, nach lustigen, kuriosen Geschichten. Natürlich kommt auch mit, dass auch die Wochenzeitungen in der Zeit, wo ich dort angefangen habe, immer schneller werden müssen haben. Das heißt, du lernst eben sehr schnell und flexibel auf Themen zu reagieren, was sich bei einem Magazin jetzt von der Geschwindigkeit wieder ein bisschen verändert hat. Aber da war es eben, das nimmt man sich dann mit, also wirklich aufmerksam zu bleiben, was tut sich jetzt gerade. Ist irgendein spezielles Thema jetzt aufkommen? Was kann ich dazu sagen? Gibt es da irgendeinen Input dazu? Das habe ich mir bis heute mitgenommen. Eben trotzdem, auch wenn man so ein Magazin ist, immer tagesaktuell zu schauen und zu bleiben.
Und warum dann der Wechsel zur Welt der Frau?
Das war mein Lieblingsmagazin. Also als Kind, meine Oma war immer schon eine Leserin, weil ihr ist ein Stapel Welt der Frau, damals war es die Welt der Frau, gelegen und ich habe dann immer reingeschmökert und habe gedacht, wow, so coole, große Reportagen und Fotostrecken. Und mir hat immer schon der Zugang gut gefallen. Nicht dieses typische Frauenmagazin, das da auf Seite 1 sagt, du bist so super, wie du bist und auf Seite 5, ah ja, und bis zum Sommer nur 10 Kilo weg, sondern sich wirklich mit ernsthaften Frauenthemen auseinanderzusetzen. Genau zu schauen, was sind die Herausforderungen, wo kann man auch was verändern, wo gibt es Vorbilder. Und für mich war das, da habe ich immer gedacht, wenn ich dort einmal arbeiten kann, das wäre für mich ein Traum. Und wie sich die Möglichkeit ergeben hat, habe ich das Glück gehabt, dass das funktioniert hat.
Ihr erscheint alle 6 Wochen.
Mhm, genau.
Ist dir das jetzt lieber, im Gegensatz zu Geschichten, die du früher gemacht hast?
Der Vorteil am Magazinjournalismus ist die Zeit. In dem Sinn, du hast viel mehr Möglichkeiten, viel tiefer und vor allem viel ausgeprägter zu einem Thema zu recherchieren. Du musst nicht immer nur vielleicht an der Oberfläche kratzen, sondern hast mehr Zeit, dir verschiedene Stimmen zu holen, dir auch deine eigene Sichtweise noch besser, das nur besser auszugestalten. Du hast einfach auch mehr Platz, muss man ehrlicherweise sagen. In einem Magazin, es ist jetzt für mich normal, dass ein Artikel auch mal 8 Seiten lang sein darf, mit verschiedenen Elementen. Ich muss mich nicht entscheiden, darf es nur ein Fließtext oder nur ein Interview sein. Ich kann es kombinieren. Ich darf Themen, von denen man meint, man hat eh schon alles gehört, mich ganz neu damit auseinandersetzen. Das sind Dinge, die mir vorher abgegangen sind. Natürlich, was jetzt nicht mehr so stark ist, ist eben dieses Tagesaktuelle. Ich muss nicht an einem Tag die perfekte Geschichte schnell mit krachenden Überschriften raushauen, sondern ich darf eintauchen. Und das ist sehr wertvoll, gerade in den Zeiten, wo ich das Gefühl habe, dass der Journalismus immer schneller und es geht nicht mehr so viel um die Qualität, sondern vor allem um die Quantität und um Klicks. Und ja, das ist wichtig, aber ich denke mal, nur wichtiger ist, dass man sich wirklich der Aufgabe, Informationsbeschaffung, der richtigen Recherche sich zu widmen, das muss wieder viel stärker in den Vordergrund geraten. Und diesen Luxus haben wir bei Welt der Frauen.
Dieser 6-Wochen-Rhythmus-Luxus ist für die verantwortliche Fotoredakteurin Alexandra Grill die wahrscheinlich größte Stärke vom Magazinjournalismus.
Der Vorteil von dem 6-wöchigen Erscheinungsdatum der Welt der Frauen ist wahrscheinlich darin, dass wir in unseren Geschichten mehr in die Tiefe gehen können, dass da tatsächlich nicht schnell was produziert werden musste, sondern dass wir uns Zeit nehmen für ein eigenes exklusives Fotoshooting, natürlich für Interviews, für engmaschige Feedbackrunden und so weiter. Ich denke mal, das ist im Tagesjournalismus sicher nicht möglich.
Melanie Wagenhofer, die stellvertretende Chefredakteurin für Print, kann dem nur beipflichten.
Ja, definitiv einmal die wesentlich intensivere Auseinandersetzung. Das heißt jetzt nicht, dass sich Tageszeitungsjournalismus nicht auch intensiv mit Themen auseinandersetzt, weil die ja auch durch eine längerfristige Beschäftigung auch Expertise entwickeln. Aber wir schauen schon sehr genau immer, dass ein fundierter Grundstock wissenschaftlich oder einfach was Informationen anbelangt da ist. Aber uns sind auch sehr persönliche Geschichten sehr wichtig. Also da auch Menschen zu zeigen, ihre Geschichten, Promis, aber genauso normallos.
Besteht da aber nicht die Gefahr, dass Themen nach 6 Wochen Vorbereitung plötzlich von der Aktualität überrollt sein könnten? Nochmal Alexandra Grill.
Ja, diese Gefahr würde bestehen, aber tatsächlich sind die Themen, die wir uns aussuchen, ja nicht über einmalige Ereignisse zu berichten, sondern über eben langfristige Thematiken. Also da geht es meistens nicht um was Konkretes, was ist da am 14. März passiert, sondern was ist eine Geschichte, keine Ahnung, von einem Leben einer Frau oder von einem ganzen Projekt, was haben die schon gemacht, was steckt dahinter, was sind noch die weiteren Vorhaben. Also unsere Geschichten sind einfach nicht tagesaktuell, schon im Social-Media-Bereich beziehungsweise online. Da gehen wir immer mehr in diese Richtung, dass da auch aktuelle Sachen gebracht werden. Aber die meisten Geschichten, die im Welt der Frau Print veröffentlicht werden, sind tatsächlich so größer gefasst.
Das heißt, der Themenschwerpunkt wird einfach weiter gespannt?
Also es gibt pro Ausgabe ja einen Heftschwerpunkt. Das ist zum Beispiel KI oder das ist Kunst oder das ist Sport. Aber wir versuchen auch in jeder Ausgabe für die, die genau dieses Thema nicht so interessiert, auch was dabei zu haben. Also das ist schon ausgeglichen. Es gibt in jeder Ausgabe auch ganz andere Themen. Aber diese Schwerpunktsetzung machen wir seit 3 Jahren. Und das ist auch sehr, sehr fein, weil man da natürlich dann bei den Einzelgeschichten mehr in die Tiefe gehen kann. Wobei es schon so ist, dass wir uns natürlich immer auf Aktualitäten beziehen. Zum Beispiel, da ist jetzt zu dem Thema ein ganz neues Buch erschienen, das uns sehr beeindruckt hat.
Aber wir versuchen natürlich auch, Dinge unterzubringen, die eine gewisse Leichtigkeit haben. Also es ist nicht nur alles ernst bei uns.
Es ist nicht nur alles ernst. Was meint ihr da jetzt damit?
Ich glaube, man läuft Gefahr, wenn man über die Herausforderung von Frauen spricht, dass das, man glaubt, das ist immer nur und gut oberösterreichisch gesagt, ein Sudern. Was alles nicht passt, was alles schlecht ist, aber uns geht es ja auch darum, wirklich großartige Frauen hervorzuheben. Was für spannende, lustige, kreative Frauen es gibt, nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Und es ist nicht immer nur alles bitter ernst, es darf ja auch ein Thema humorvoll angegangen werden. Also ich kann mich so gut erinnern, an wie es um ein Essay um zwei Meinungen gegangen ist über Werkzeuge, das für Frauen rosa oder mit Glitzer verziert worden ist und sie die zwei Kolleginnen auf wirklich lustige Weise damit auseinandergesetzt haben. Und das darf auch lustig sein. Und bei uns in der Redaktion ist lustig. Also wir haben sehr viel Spaß miteinander und der Humor darf ja auch nie fehlen.
Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig für die Identity und das kriegt auch die Leserin in dem Fall mit. Man darf nicht alles immer, also man soll sich grundsätzlich nicht immer Bier ernst nehmen. Auch wenn das Thema Bier sehr ernst ist. Aber
das stimmt.
Ich sage immer, für mich ist Handwerk ganz wichtig, dass man zumindest grundsätzlich weiß, nehme ich jetzt einen Hammer oder nehme ich doch einen Schraubenzieher für das, was ich eigentlich gerade jetzt brauche. Also, dass man sich über die Sachen einfach bewusst ist, wie verwende ich wann, wo, was.
Genau, also das sehe ich ganz genauso. Es ist wichtig, sich genau zu überlegen, was möchte ich denn jetzt erreichen? Also was will ich sagen? Mir geht es nicht darum, dass ich einfach eine möglichst schreierische Überschrift habe und dann klicken die Leute, sondern ich will ja den Leserinnen und den Lesern hoffentlich auch was mitgeben. Und die sollen ja auch das Gefühl haben, sie haben jetzt was Interessantes gelesen, sie haben jetzt ihre Zeit in ein Thema gesteckt, das sie weiterbringt oder das ihnen vielleicht eben einen neuen Zugang liefert. Das war mir immer wichtig, mir zu überlegen, okay, wo entsteht ein Mehrwert? Und nicht, dass ich das zum irgendeiner Meldung zum 3 Millionsten Mal wieder kaufe.
Und um das zu erreichen, hat mir die Melanie Wagenhofer auch noch über ein Steckenpferd von dir berichtet.
Aha. Wo wir manchmal dann ein bisschen schmunzeln, also die Vicky ist irre gut geeignet für so Selbstversuchsgeschichten, da ist sie ganz genial. Sie hat letztes Mal mit der Frau Reinsberger, mit der Schauspielerin, mit der Bekannten, ein Interview gemacht, ein großes, also im Prinzip alles, wenn es um Frauen geht.
Aber Selbstversuch jetzt bei diesem Interview war dann nicht, dass sie selber gespielt hat auf der Bühne?
Nein, das nicht, so weit ist dann nicht gegangen, aber die Frau Reinsberger, die hat uns schon sehr antizipieren lassen an ihrem ganzen Umfeld, weil wir haben uns dann auch im Burgtheater mit ihr getroffen, also die hat uns schon gut reinschauen lassen in die ganze Geschichte.
Du liebst Selbstversuche. Willst du das dann selber wissen oder ist das dann nur ein reiner journalistisches Interesse?
Nein, ich will es selber wissen. Also egal, ich habe glaube ich mal so Digital Detoxing wollte ich immer schon probieren. Und
hast du es geschafft?
Nein. Ich bin kläglich gescheitert. Das gebe ich ganz offen zu. Nein, ich glaube, also so ist es auch nicht. Ein paar Tage habe ich es ausgehalten, aber es ist echt schwer. Und also ich gehe an die Sache gern so dran, dass ich sage, ich kann über was besser schreiben, wenn ich es selber probiert habe. Weil wenn es mir wer anderer erzählt, ja, dann muss ich das aber auch so glauben. Ich selber schaue gern journalistische Beiträge, wo jemand etwas selber ausprobiert hat. Das macht es irgendwie interessanter. Es macht einem auch greifbarer persönlich. Ich kann mich auch noch erinnern, es hat in der Redaktion, das ist extremst diskutiert worden, da ist um eine bestimmte selbst kochende Küchenmaschine gegangen, die sehr beliebt ist seit wirklich sehr langer Zeit.
Ist das die mit Tee anfängt?
Ja. Ohne Namen zu nennen. Und ich habe damals gesagt, okay, ich habe mit diesem Ding noch nie was getan. Und es gibt mittlerweile eben einen neuen Testsieger von einer anderen Firma. Und ich habe mir gedacht, gut, wir vergleichen die zwei. Und ich habe schon gewusst, jetzt mache ich mal ein Fasslauf. Weil eigentlich komme ich aus einer Familie von selbst kochenden Frauen, also Frauen, die selber kochen, die brauchen keine Maschine. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich da jetzt was drüber schreiben soll, dann muss ich es probieren.
Ja.
Also das eine kenne ich schon, wie schaut das andere aus? Und ich habe dann eben auch am Ende meinen Kommentar dazu geschrieben, wer es selber probiert hat, hat einfach einen anderen Blickwinkel drauf bekommen.
Ich bin völlig bei dir. Ist es bei euch eigentlich auch so, weil mir hat einmal ein, sagen wir mal, sehr guter Journalist hat mir mal erklärt, im Artikel selbst ist ja eigentlich nur der Bericht. Und wenn ich eine Meinung habe dazu, dann sollte das in einer Kommentarspalte getrennt davon sein.
Also ich finde es auch wichtig, den Bericht, den eigentlichen Bericht und auch das Experten- oder Expertinnen-Interview zu trennen von meiner privaten Meinung. Und das wird auch grafisch, also es wird grafisch abgeteilt und es wird auch klargestellt, jetzt kommt die Meinung der Redakteurin. Weil das eine ist die objektive journalistische Betrachtungsweise, das andere ist mein komplett subjektiver Zugang. In meinem Kommentar darf ich das frei äußern, aber in einem Bericht ist es in dem Fall, war dann ein Experte von der Uni Wien, der mir dieses Phänomen erklärt hat, warum denn eine Maschine so derartig polarisieren kann, weil mich das zum Beispiel sehr gewundert hat. Also ich habe mir gedacht, das leben wir im Jahr, da war es 2024 und wir streiten über Küchenmaschinen. Okay, was ist leicht so polarisierend an diesem Ding?
Hast du dann dieses Gerät auch genommen?
Nein.
Das heißt, du
wobei, mittlerweile gibt es in der Familie dieses Gerät tatsächlich, aber nicht bei mir. Aber ich verstehe es. Also ich verstehe sehr wohl, gerade in einer Zeit, wo der Druck auf Frauen enorm ist, die müssen irgendwie Beruf und Kinder und alles unterbringen, dass so ein Hilfsmittelchen, dass einem das Freude bereitet, hey, das ist super. Und ich denke, also mir war es damals auch wichtig, irgendwo diesen Streitcharakter rauszunehmen.
Das ist generell etwas, was mir in der heutigen Zeit ein bisschen so auffällt, dass einfach über wahnsinnig viel Banalitäten, die werden teilweise aufblasen, mit extremster Emotion unterfüttert und ich lerne mich dann ein bisschen zurück. Ich bin jetzt auch schon ein wenig ein älteres Semester, wo ich mir dann manchmal wirklich mit Fragezeichen in die Augen denke, warum regt sich hier über das überhaupt auf? Aber gut, das ist ein logischerweise gesellschaftliches Problem, wobei Social Media da schon auch ein Verstärker ist.
Absolut. Also mir fällt das auch auf, dass ich, also gerade wenn ich eben wieder mal auf TikTok nach neuen Trends suche, die sie vielleicht kommentieren lassen, was ich auch schon mal getan habe oder beleuchtet habe, dann ist mir wirklich auch oft aufgefallen, es ist eigentlich ein Wahnsinn, über was man sich alles aufregen kann. Das, wo ich mir denke, ihr regt euch über Dinge auf, die weit nicht so wichtig wären wie wirklich größere Problematiken, denen wir uns gegenüberstehen. Aber Social Media ist definitiv, ja, also wenn du etwas befeuern möchtest, dann über Social Media jederzeit.
Du bist für Social Media verantwortlich. Du hast ja quasi das, die Schnittstelle, wie wir gehört haben, für Social Media. Nach welchen Kriterien entscheidest du da, was rausgeht, was nicht rausgeht?
Ja, das entscheide ich nicht. Also Okay. Es ist jetzt so, dass wir eine Digitalchefin haben, die Leonie Zimmermann, und die ist bei uns in den Sitzungen genauso dabei. Und ich bin eher jetzt für Community Management noch da. Also damit man eben aus der Redaktion eine Stimme hat, die auch mitreagiert und auch einfach zum Einspringen, wenn einmal eben bei einer Veranstaltung Not an der Frau ist, dann hilf ich da gern mit, weil mir Social Media grundsätzlich sehr, also mir gefällt das. Und ich bin auch selber gern auf Social Media, aber ich kenne natürlich die hellen wie die dunklen Seiten. Nur für Medien ist funktionierende Social Media Basis einfach entscheidend.
Wie seid ihr eigentlich dem Thema, ich formuliere es jetzt vorsichtig, Hasskommentare ausgesetzt? Wenn ihr ausschließlich, sagen wir mal, alles aus der Frauenperspektive bringt, kann ich mir vorstellen, dass es da auch viele gibt, die da einen Sermon dazu abgeben wollen und der mitunter auch nicht, sagen wir mal, den niveauvollsten Anspruch hat.
Ich muss sagen, dass wir sehr viel Glück mit unserer Followerschaft haben. Das ist wirklich die Wahrheit, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. So richtig Hasskommentare in den Jahren, in denen ich dabei bin, kann ich mir an keinen einzigen erinnern. Es hat diese polarisierende Thematik mit der Marienstatue in Linz gegeben. Da gab es einen Versuch, auf den aber irgendwie niemand aufgesprungen ist. Also da muss ich unsere Followerinnen und Follower sehr loben. Die sind sehr reflektiert und wenn, dann kriegen wir mal einen Leserbrief. Es ist eher tatsächlich das, dass wir immer noch nicht digitale Leserbriefe kriegen.
Schön, das freut mich.
Finde ich auch schön. Also Shoutout an den Josef, der sich anonym gemeldet hat, ob das sein Name ist oder nicht, der da einen sehr bitterbösen, aber einen eher schwierigen Leserbrief zu der Thematik geschrieben hat, wo ich mir gedacht habe, okay, aber darf auch sein. Mich würde es freuen, wenn die Leute sich nicht verstecken hinter irgendeinem anonymen Namen.
Aber da muss man ja wirklich im Jahr 2025 schon daraus ableiten, wenn sich jemand hinsetzt und einen Brief schreibt.
Ja.
den dann zur Post tragen muss. Ein Briefmarken, also für junge Hörer, die vielleicht nicht mehr wissen, was ein Briefmarken ist, fragt euch ihre Eltern, wie das so mit dem E-Mail in der Papierform funktioniert hat, und den dann aufgibt, dann muss dieser Person das Thema wirklich am Herzen gelegen sein, weil sonst tust du das nicht mehr.
Also irgendwo ist ein Kompliment, weil ich weiß dann, wenn jemand so in die Tiefe geht, weiß ich, der hat den gut gelesen. Oder die hat den wirklich gut gelesenen Artikel, was gut ist für mich.
Genau.
Spricht für unser Magazin, weil sonst, wie gesagt, wer tut sich das heute noch an, grob gesagt. Also wirklich, wir kriegen immer noch Briefe, was ich auch sehr schön finde. Es ist schon schön.
Wann hast du das letzte Mal so einen Brief geschrieben?
Einen Leserbrief?
Na, du generell, wann hast du einen Brief das letzte Mal geschrieben?
Vor Ostern.
Wirklich?
Ja. Da habe ich ein Osterpaket versandt und da war ein selbstgeschriebener Zettel dabei. Ich finde das sehr persönlich, sowas zu tun.
Eben drum, aber weil ich gerade so überlegt habe, also Postkarten, ich glaube, da habe ich noch keine grauen Haare gehabt.
Also das für mich ist auch einfach nur eine simple Karte zu schreiben, ist irgendwie eine Wertschätzung an die andere Person.
Das ist halt etwas, was im, weiß ich nicht, Social Media, WhatsApp-Zeitalter völlig verloren gegangen ist.
Ja, und vor allem jetzt musst du ja mit den neuen KI Modulen, die auch WhatsApp hat, müsstest du ja nicht einmal nur überlegen, was du schreiben willst, und das finde ich ganz schrecklich.
Ja, das werden viele machen.
Ja, aber also kommt mir nicht ins Haus.
Nein, kommt mir nicht ins Haus. Muss draußen bleiben.
An ihrem Arbeitsplatz im redaktionellen Bereich der Welt der Frauen zeigt mir Victoria gerade den Artikel, an dem sie arbeitet. Sie erklärt mir Thema, Layout, Gestaltung, worum es sich handelt, was ihr wichtig ist, etc. Hochgezogene Trennwände verhindern zwar den Blick auf die umsitzenden Kolleginnen, dennoch herrscht hier ein permanenter Ideenaustausch, manchmal verbal, manchmal direkt. Eine dieser Frauen ist Elisabeth Merle. Die hat bei der Magazinerstellung eine ganz besondere Aufgabe, die ich so überhaupt nicht auf dem Radar hatte.
Ich bin seit 2,5 Jahren bei Welt der Frauen, aber ich bin keine Journalistin, ich bin Textchefin.
Du bist die Textchefin. Das heißt, der oder das Grammatik, das ist dann das, wo du einschreitest.
Ja, beziehungsweise wir haben eine Lektorin, die eigentlich da den Fokus drauf hat, und bei mir ist die Stilistik.
Die Stilistik.
Genau, also uns ist der Qualitätsanspruch sehr wichtig und dass da wirklich geschaut wird, dass das auf einem hohen sprachlichen Niveau ist, das natürlich die Journalistinnen von sich aus schon mitbringen, aber es ist immer gut, wenn vier Augen drüber schauen.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das heißt, also ich gebe jetzt den fertigen Text ab, dann schaust du drüber und sagst dann stilistisch bitte hier und da jenes nachbessern, oder wie läuft das Prozedere?
Genau, also entweder ist dann, dass die Redakteurin das selber korrigiert oder ausbessert, oder meistens ist, dass ich es selber mache. Also, dass ich einfach drüber gehe, und wir haben ja dann auch noch die Damekonferenz, wo dann sowieso nochmal alle drüber schauen. Das heißt, man sieht dann auch, was ich verändert habe. Genau.
Heißt das jetzt, ich muss ein wenig blumiger schreiben, ein wenig lockerer schreiben, oder ich muss es jetzt dunkel, düster, wie auch immer. Wie schaut das aus bei dir, bei deinen Geschichten?
Wie ein Artikel klingt oder aufgebaut ist, ist Sache der Redakteurin.
Ja.
Ob ich das jetzt humorvoll aufbauen will oder sehr ernst oder ein bisschen sarkastisch, ist in meiner Entscheidung. Aber, und das ist aber auch das Gute, bei uns kriegst du Feedback. Also wir haben ja eine Dummy-Sitzung, wo das gesamte Heft durchgesehen wird, bevor es irgendwie weitergeht. Und dann kriegst du natürlich Meinungen. Und die Elisabeth Merle ist eine sehr großartige Kollegin von mir, die ich sehr persönlich sehr schätze, aber die auch fachlich einfach sehr gut ist. Das hilft einem, manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. Jeder, der einen großen Text schreibt, weiß, wie das manchmal ist. Ich bin extrem dankbar, dass dann jemand da ist, der hergeht und sagt, hey, wie schaut's aus? Das könnte man so formulieren, oder schau mal, das wirkt jetzt so. Das sind einfach andere Inputs, die du kriegst. Aber der Stil, grundsätzlich ist es deine Entscheidung.
Hast du da deinen Stil im Laufe der Jahre auch ein bisschen verändert?
Ja. Also allein durch der Wechsel vom Wochen- zum Magazinjournalismus war eine große Veränderung für mich. In der Sprache, du schreibst im Magazinjournalismus anders als in der Wochenzeitung. Andere Dinge sind wichtiger. Eben wie gesagt, es geht nicht um die große schreierische Überschrift, sondern es geht um gute Überschriften. Also, wobei das andere, es ist gut oder schlecht, aber es werden einfach auf andere Aspekte anderer Wert gelegt. Ja, und für mich war es irgendwo zu einem Zeitpunkt da wichtig, dass ich mich weiterentwickle. Also ich will nicht stehen bleiben. Ich will was Neues lernen. Eben, für mich war das so ein Wunsch, große, lange Geschichten tiefer eintauchen. Dafür braucht es einfach sprachlich andere Stilmittel, andere Methoden als beim Online-Kurzartikel. Das ist klar, aber ich wollte was Neues erfahren. Darum macht mir auch die Arbeit mit Social Media und mit anderen Medien Spaß, weil du bleibst nicht stehen, es geht immer weiter.
Wie hat sich denn die Herangehensweise an den Journalismus ein bisschen verändert im Sinne von ältere Kollegen oder Kolleginnen und jetzt jüngere Kolleginnen, die schon mehr aus der Social Media Ecken, aus der Kurz-Ecken kommen? Was fällt dir da auf?
Bei uns eigentlich hat sie nicht so, also da ist das nicht so drastisch. Wir vereinen das alles ziemlich gut. Also bei uns ist es so, ich könnte nicht sagen, dass die älteren Kolleginnen Online-Themen oder Social Media nicht wichtig ist. Du musst irgendwo mitgehen mit den Zeichen der Zeit, aber du darfst eben auch gewisse Grundwerte behalten, wo sie einfach sehr gute Wächterinnen dann sind und einem auch zurückholen. Das ist bei uns, glaube ich, wir sind da in einer sehr glücklichen Position, dass man sie sowohl als auch anschauen dürfen und thematisieren. Also du darfst ja lange Artikel schreiben, du darfst aber auch mal was Kurzes machen. Das ist ja nie in Stein gemeißelt.
Definitiv in Stein gemeißelt ist die Tatsache, dass die jungen Kolleginnen von den Wächterinnen profitieren. Und natürlich auch umgekehrt. Julia Langeneder.
Ja, wir versuchen natürlich, das klassische Handwerk ein bisschen beizubringen, aber jetzt mit der Digitalisierung ist einfach ein Lernen auf beiden Seiten. Also wir lernen gleichzeitig von der Jungen den Umgang mit den sozialen Medien und geben aber auch das klassische Handwerkszeug weiter.
Also ich denke, dass die jungen Kolleginnen natürlich weniger Bedenken haben, was neue Techniken betrifft, auch was neue Medien betrifft. Da lernen wir bestimmt viel von der Viktoria. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass sich manche Dinge auch schon bewährt haben, wie man sie bisher gemacht hat. Und das ist wieder was Sie von den Älteren wahrscheinlich ein bisschen sich abschauen kann.
Ich glaube, dass grundsätzlich auf jeden Fall die Vorteile überwiegen, weil es das Beste aus beiden Welten zusammenbringt. Weil wir haben ja das Printmagazin, das lange Tradition hat. Und ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, den Online-Bereich auszubauen und da sind die jungen Kolleginnen sicher, bringen da einen frischen Wind hinein.
Diese Veränderung, das ist, glaube ich, auch das, was Sie irgendwie meinen mit frischen Wind. Mhm. Wie schaut der bei dir aus, wenn du da jetzt durch die Redaktion wirbelst?
Also ich glaube, es war die Julia, die das gesagt hat, dass ich eben sehr gern, also ich schaue eben gern auf aktuelle Trends. Also das war ja früher ja nicht so, du hast so irgendwelche Challenges oder ja, schräge Entwicklungen nicht so schnell kommentieren können, weil es das ja nicht gegeben hat. Und jetzt hast du Social Media und dann kannst du darauf reagieren und das mache ich gern.
Ich glaube schon, dass es die Trends durchaus gegeben hat. Der Punkt ist der, dass es halt außer diesen regionalen Leuten face-to-face vor Ort halt keiner mitgekriegt hat.
Genau.
Und halt jetzt im...
Jetzt kriegt es halt jeder mit. Also und es wuchert ja richtig. Also ich kann mich so gut an diesen Trend mit dieser femininen Energie erinnern. Also wo du wirklich eine Checkliste gekriegt hast, wenn du das alles nicht erfüllst, wenn du die absurdesten Probleme hast, dann ist das, weil du nicht im Einklang mit deiner femininen Energie bist. Das war für mich so, aha, okay. Und dann war irgendwie die Lösung schminken, bocken, sticken, also so back to the 50s. Und ich habe mir so gedacht, hallo, wir haben sie jetzt nicht so lange weiterentwickelt, dafür, dass wir jetzt wieder zurückgängen, weil es irgendwie angenehm ist und weil das angeblich irgendwelche Probleme löst.
Ein Schritt vier, zwei Schritte zurück.
Genau, also das sind halt so Sachen, das hätte, wenn jemand das gemacht hätte früher, dann wäre das in so einem kleinen Kreis geblieben. Aber durch Social Media, das, also Google das mal, da geht es richtig ab.
Das kriege ich alles nicht mit. Also, ich bin kein TikTok-User, somit.
Ich denke jetzt gerade an junge Frauen, die da ständig mit absolut unerreichbaren Frauenbildern konfrontiert werden, die durch x Filter bearbeitet worden sind. Und die glauben dann, so musst du ausschauen. Und dann kommt es oft auch wirklich zu schwerwiegenden Abnehmtrends bis hin zur Verherrlichung von Essstörungen. Wo ich da jetzt immer denke, hey, also wenn ich das mit 13, 14 in so einer Menge und Masse gesehen hätte, puh. Also ich bin nach wie vor dankbar, dass das zu meiner Zeit nicht gegeben hat.
Ich sage auch.
Weil das schon, also was da wirklich oft rauskommt, auch an Aussagen, puh.
ich sage so, meine Generation ist ja wirklich die letzte, so formuliere ich es immer, die ein Recht auf Vergessen hat.
Das stimmt.
Weil ich habe unlängst einmal, haben wir so diskutiert mit ehemaligen Schulkameraden, wo ich gesagt habe, wir sind alle so froh, dass es von unserer Matura-Reise eigentlich genau zwei fotografierte Filme gibt. Da gibt es 72 Büdeln vor die zwei Wochen.
Ja.
That's it. Mhm. Und vor allem habe ich vieles aus der Zeit einfach schlicht und ergreifend völlig vergessen. Ja,
ja, vor allem
und das fällt mir jetzt aber auch nicht.
Ja, und es hat halt einfach, ich denke mal schon, das Thema Privatsphäre ist so ein großes. Wer hat halt nur so viel Privatsphäre? Weil selbst wenn du jetzt, wenn diese Medien werben mit Privatsphäre-Einstellungen, jeder weiß einmal im Internet. Also bei mir hat es immer die Regel gegeben, tu nichts auf Social Media, was du nicht auch jederzeit in einer Zeitung geben würdest. Weil es gibt kein Löschen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es gibt, und es gibt eben kein Vergessen. Das gibt es nicht. Also Kinderfotos zu teilen, ich habe da mit einer Expertin ein Interview darüber geführt, puh, ich würde es nicht machen, also ich würde überhaupt gar keine Kinderfotos teilen, weil es derartig eine riskante Sache ist mit, ich will gar nicht davon anfangen, wo diese Fotos schon überall auftaucht sind. Da, es braucht definitiv wieder einen gesünderen und einen vorsichtigeren Umgang und vor allem, es braucht schon Regeln.
Aber ist zum Beispiel das, was wir gerade diskutieren, das ist ja doch die 10-, 15-Jährigen überhaupt nicht bewusst, was sie da eigentlich machen.
Genau, also auch da wiederum, es ist eine Bildungsfrage.
Genau.
Also es muss sich unser Bildungssystem auch mit dem auseinandersetzen, was jetzt an Herausforderungen und an Veränderungen auf die Kinder zukommen. Weil zu meiner Zeit war ein Handy ein unkaputtbares schwedisch-norwegisches Modell. Weiß ich
Finnisch.
Nicht. Finnisch, Entschuldigung, oh Gott.
Wenn du das mit N meinst.
Ja.
Und das mit SE waren die Schweden, bestimmt.
Du hast telefonieren können und SMS schreiben und Snake spielen.
Ja.
Und damit was gegessen. Jetzt kann dein Handy nicht nur wissentlich, sondern auch unwissentlich sehr viel mehr. Bildung im digitalen Umgang muss sehr viel stärker forciert werden. Du kannst ja auf Social Media sein, ohne dass du es willst. Indem du auf einer Veranstaltung bist, irgendwo macht wer ein Foto, du kannst auch auf Google Maps sein, wenn du Pech hast, da bist du halt verpixelt. Aber also da ist schon, ja, das ist schon intensiv worden.
Pixeln die auf Google Maps? Machen die das dann schon?
Ich glaube, also die Gesichter sind, glaube ich, schon verpixelt. Man müsste jetzt nachschauen.
Wir kommen zur Zukunft der Branche.
Ja, oje.
Wie siehst du die in Oberösterreich, wie siehst du sie allgemein? Worüber machst du dir Sorgen? Machst du dir überhaupt Sorgen?
Ja. Ja, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen über die Art und Weise, wie über Dinge berichtet wird. Ich mache mir Sorgen natürlich über die gesamte Entwicklung, was Printjournalismus angeht. Ich glaube, jeder, der im Printjournalismus arbeitet, kennt diese Sorgen, weiß über steigende Kosten, weiß über den Druck, der heute auf Medienhäusern liegt, weiß über eben wie auch Social Media hereinspielt, Fake News. Das ist ein Riesenthema, wie hebt man sich ab, wie kann man heute noch unter Beweis stellen, dass man tatsächlich hochwertigen, objektiven Journalismus produziert, wo kann man sich gegen Beeinflussung und Druck wehren, also das Thema ist schwierig, der Journalismus ist definitiv in einer nicht so einfachen Phase.
Weil du gesagt hast, Fake News, bist du schon mal drauf reingefallen?
Nein. Danke an die Ingrid Brodnik, die mir in meiner Lehrredakteurinnenzeit in einem Interview schon sehr bald so Tools an die Hand gegeben hat, wie man relativ einfach erkennt, ob es Fake News sind. Und das sind ja immer so Nachrichten, die einen besonders aufwühlen. Und wenn ich sowas gelesen habe, dann war da oft das Gefühl, das kann nicht stimmen.
Ja, aber das ist das, also ich habe jetzt schon mehrere Gespräche geführt mit jungen Kollegen und das ist etwas, wo ich sage, das erkennst du aber auch nur, wenn du bereits eine gewisse journalistische Denke hast.
Das stimmt, du hast ein bisschen einen Vorteil
dadurch. Nämlich, dass du überhaupt an diesen Punkt kommst, kann das überhaupt stimmen? Und ich glaube, dass das sehr viel mit Wissen, mit Bildung zu tun hat und dass das eher das gesellschaftliche Problem ist,
ja,
wenn es um Fake News geht.
Definitiv.
Und wenn man dann noch in seiner Filterblase auch noch drinnen ist.
Genau, also das sehe ich als großes Problem, diese Bubbles, die da entstehen. Gerade ob du jetzt auf Facebook oder auf Instagram bist, jeder kennt es. Du suchst nach Begriffen über längere Zeit und du kriegst nur noch dieses Thema ausgespielt. Darum ist es oft eben so schwer zu erkennen, was ist jetzt die Bubble und was ist die Realität. Was bestätigt mir einfach nur meine Meinung oder diesen Eindruck, den ich habe? Und wo gibt es die Möglichkeit, dass ich mich auch kritisch mit diesem Standpunkt auseinandersetze? Und wo geht es einfach nur darum, dass ich irgendwas verkaufe oder jemanden aufhetze oder ganz bewusst falsche Informationen ausspiele. Und das ist ganz sicher eine riesen Herausforderung, mit denen sie auch die Medien konfrontiert sind. Wie kann ich denn auch diesen Leuten, die da komplett drinnen sind, klar machen, das ist jetzt nicht die Realität. Also ich habe wirklich, ich kann mich so gut erinnern, das war ein Posting von einer damaligen Arbeitskollegin vor Journalismus, die mir vorgelesen hat, in Oberösterreich ist jetzt der Nikolaus verboten worden. Ach so. Und sie ist aus einem anderen Bundesland gewesen und ich habe gesagt, hey, in meinem Ort gibt es nach wie vor das heilige Martinsfest, es gibt den Adventmarkt, es gibt den Christkindlmarkt und es gibt den Nikolaus und nein, der wird nicht verboten. Und die ist vor mir gesessen und war komplett überzeugt von diesem Text, weil der so emotional aufrührerisch geschrieben war, dass natürlich, wenn du an diesen Werten hängst, du fühlst dich total angegriffen. Und das ist ja ein Punkt, die wollen ja irgendwo was finden, was die triggert. Das war schon eine unglaubliche Schwierigkeit, wo ich mir gedacht habe, das kannst du nicht ernst meinen.
Ja, aber es ist so.
Und dann haben wir googelt und dann haben wir schon gefunden, das Posting von einer Seite, die sich eben dem sehr gewidmet hat, wo klar aufgemacht worden ist, das Posting gibt es seit so und so vielen Jahren und wird immer nur ein bisschen variiert, aber hat immer denselben Sinn und Zweck. Und erst dann war dieser Aha-Moment, nur, da muss man sagen, die Kollegin hat sich darauf einlassen und ja, hat sie überzeugen ja, lassen.
Das ist der
Auch
Punkt.
Das ist eine Bewegung, die ich gerade beobachte. Nicht jeder will
genau.
sich nur damit auseinandersetzen, sondern es ist ja viel einfacher herzugehen und sagen, das ist aber meine Meinung und ich habe Meinungsfreiheit und darum ist es so.
KI?
Ja.
Fluch oder Segen?
Sowohl als auch.
Wie nutzt du sie? Welchen Formen der KI nutzt du?
Also wir haben sie.
Und wird es irgendwann Texte geben, wo ich sage, liebe KI, mach mir das wie Viktoria Breining zu diesem Thema, fertig. Tut mir leid, Vicky, wir brauchen jetzt nicht mehr.
Das fände ich sehr schlimm. Also das fände ich wirklich, wirklich eine schlimme Entwicklung. Also wir haben sie in unserer Ausgabe, das war die 01-Ausgabe, das war künstliche Intelligenz, wo wir sie eben über diese ganz verschiedenen Aspekte der KI auseinandergesetzt haben. In der Medizin ist sie ja auf einer gewissen Ebene schon sehr wichtig. Und man merkt, es gibt Orte und Plätze, wo KI einen guten Platz hat und definitiv eine Bereicherung ist. Aber KI birgt eben viele Risiken, sprich, wenn es um medizinische Daten von Männern und Frauen gibt, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Problematiken. Im Journalismus denke ich mal, da muss von dem Qualitätsanspruch her, darf das nicht passieren, dass das einfach nur die KI schreibt. Also wenn du das jetzt nimmst von mir aus zum, weiß ich nicht, du hast dann so einen Blocksatz und willst den unterteilt haben in simplere Sätze, dass du da solche Tools nutzt, finde ich jetzt nicht so tragisch, weil es einem einfach hilft und du hast immer nur die Auseinandersetzung, stimme ich dem zu oder nicht. Aber also vor allem, es wird auch sehr schwierig in der Frage mit Datenschutz. Also wie gehe ich denn mit sensiblen Daten um? Nicht jeder Artikel wirst du ja unbedingt einer KI weitergeben, das verwendet die auch weiter. Also du musst dir schon sehr genau überlegen, wir haben die DSGVO, die da mitspielt. Welche Regelungen wird es dazu noch geben auf EU-Ebene, weltweit? Also momentan ist das, es ist ein ganz schwieriges Thema. Wie gesagt, ich will nicht sagen, die KI ist böse, das ist nicht wahr. Aber ich halte es auch nicht für das ultimative Beste, was uns gerade passiert ist. Die KI lebt ja von den Daten, die du ihr fütterst und dementsprechend kannst du das beeinflussen. Ja. Und da sehe ich gerade das Risiko.
Welche hiesigen Produkte konsumierst du eigentlich?
Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie ich auf ein Thema aufmerksam werde. Also suche ich schon konkret nach einem Thema, wo ich weiß, dieses und jenes Medium hat sich schon dazu geäußert oder hat vielleicht eine spannende Expertin dazu gehabt und ich will nochmal kurz schauen, wie hat die geheißen, oder bin ich einfach neugierig. Aber für mich ist, also ich mag, wie gesagt, nach wie vor sehr gern Printmedien. Ich mag meine Zeitung. Ich lese die gern. Das ist für mich einfach, ich lese große, lange Artikel viel lieber in Print als online. Also online dieses wahnsinnig lange Runterscrollen interessiert mich auch nicht. Außer es ist wirklich Recherche und ich finde es selber sehr interessant.
Wobei da kommt auch, muss ich auch dazu sagen, auch das Layout dazu. Also
genau.
ich habe manche Longreads gelesen von Tageszeitungen, ja. Die haben die dermaßen deppencool mit Fotos. Und wenn du das Foto, quasi du scrollst aber, jetzt geht das Foto nach oben. Das heißt, damit wird dir, das Foto wurde so gemacht, dass dir da schon eine Geschichte erzählt wird. Als das Foto zu Ende ist, kam dann erst eigentlich der erste Text. Dann hast du zwei Absätze oder drei Absätze gehabt, die dich in die Geschichte eingebracht haben. Dann kam das nächste Foto rein, auf das aber bereits der Text hingeführt hat.
Ja.
Und da war das auch, wo ich dann echt auch, glaube ich, 8-9 Minuten drangehängt bin und das wirklich cool durchgelesen habe und mir gedacht habe, wow, habe dann auch mit Kollegen aus dem Layout da ein bisschen drüber geredet und gesagt, weißt du, was das für ein Haken ist?
Das ist sicher aufwendig.
Also das kennen wir nicht.
Es ist definitiv aufwendig, aber Ja, also so richtig Social Media schaue ich eigentlich von den wenigsten einfach mal so durch, weil ich eben versucht habe, durch dieses eine gescheiterte Experiment meinen Social Media Konsum unter Kontrolle zu bringen.
Warum Eishockey? Und wieso spielst du selber?
Nein. Ich bin so ehrlich, ich weiß, dass man mich noch ein paar Sekunden vom Eis kratzen würde. Darum war ich auch immer sehr respektvoll in meiner Schreibweise, weil ich genau gewusst habe, was für Aufwand das ist. Eishockey ganz einfach, weil es der beste Sport der Welt ist. Und zwar nicht nur mit den männlichen Eishockeyspielern, sondern vor allem auch mit den Frauen-Eishockeyspielerinnen, um das mal hier zu betonen. Das hat ganz durch Zufall angefangen und war für mich wie ein Fieber. Also ich war vorher eigentlich nicht sportbegeistert, nicht wirklich, nur so nebenbei. Aber beim Eishockey, das hat mich derartig mitgerissen und fasziniert. Die Disziplin, die Schnelligkeit, Präzision, die Internationalität und vor allem auch die völlig andere Fanbasis, die eben nicht irgendwie da Querulanten sind, die auf Miteinander trotzdem im Großen und Ganzen aus sind. Also dieses ganze Paket, das Eishockey mitbringt, ist das, was ich absolut total liebe und ist auch mein Timeout quasi aus dem Stress.
Also das war meine nächste Frage gewesen. Wie schaltest du eigentlich an? Gestern ein bisschen, weiß ich nicht, Mühlviertel spazieren?
Genau.
Oder?
Genau. Also ich wohne am Land nach wie vor und einfach mal das Handy weg, auch keine Musik, sondern einfach mal nur aussehen und frische Luft. Sport hilft, mein Hund hilft sehr, dem ist es nämlich herzlich egal, ob ich dieses Ding in der Hand halte oder nicht. Der fordert seine Aufmerksamkeit ein. So kann man sehr gut entschleunigen und beim Eishockey vergisst man einfach einmal kurz das Rundum, du darfst mitschreien, du darfst mitsingen, du darfst dich freien, du hast sehr schnell eine großartige Community, die ich finde, wie gesagt, auch in Linz beim Eishockey sehr einzigartig ist. Und da kannst du wirklich einmal abschalten. Du musst einmal ernährt sein. Du musst jetzt nicht wahnsinnig kritisch sein, du darfst jetzt einfach einmal nur eine gute Zeit haben. Und vor allem, du musst dich eh so auf den Puck konzentrieren, dass du eh keine Zeit hast, dass du aufs Handy schaust.
Wie würde dein Selbstversuch ausschauen?
Also wenn ich mir eine Position aussuchen wollen würde, dann wäre das definitiv auch die Goalie-Position. Die finde ich einfach besonders lustig und interessant und völlig unterschätzt. Weil alle reden immer über die Stürmer, aber ich finde, oder Stürmerinnen, ich finde die Goalies sind eine sehr spannendes Volk. Das würde ich sicher mal ausprobieren. Oder auch diesen, einfach auch den Trainingsalltag, der einfach irre ist. Auch der psychische Druck, der völlig unterschätzt wird bei den Sportlern und Sportlerinnen.
Ja.
Das einmal mitzuerleben, das ist ein ganz eigener Tagesaufbau, den die haben.
Gibt es irgendeinen Wunsch, den du hast, ans Journalismus sein?
Ich würde mir wirklich wünschen, wieder mehr Qualität statt Quantität. Also das ist, und auch dieses sehr Boulevardeske ärgert mich oft sehr. Dieses abwertende Schreiben, gerade gegenüber Frauen, finde ich ganz schlimm, aber auch, also eigentlich gegenüber allen. Wir sind alle Menschen und so verdienen wir es auch, behandelt zu werden. Und das muss sich gerade der Journalismus auch wieder ein bisschen mehr vor die Augen halten. Ihr schreibt da über Menschen, die Familien haben, über Hintergründe. Es ist wichtig, dass man objektiv ist, dass man kritisch ist, aber man darf, glaube ich, die Menschlichkeit nicht verlieren. Und die vermisse ich oft ein bisschen. Also weil der jetzt was angestellt hat, kann ich den benennen, wie es mir taugt? Nein, wir sind alle Menschen, also behandeln wir es bitte auch so.
Viktoria, Vicky, vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut.
Danke auch,
hat mich sehr gefreut. Weiterhin alles Gute, toi toi toi.
Ebenso, Dankeschön.
Das war Viktoria Preining. Ich hoffe, ich konnte in dieser Staffel einen kleinen Einblick in die Alltagswelt von Jungjournalisten in Oberösterreich geben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wer weiß, vielleicht hören wir uns nächstes Jahr wieder. Es gibt noch viel zu erzählen über den Journalismus in Oberösterreich.